Ach, jetzt verstehe ich ja auch, was ihr macht in der Radverkehrsförderung. Eigentlich legt ihr den Kommunen und der Stadt alles auf den Tisch.
In der Verkehrsplanung, und da darf man vielleicht sagen, in der Hinsicht sind wir hier in Lüneburg an der Leuphana tatsächlich führend. Wir sind ganz, ganz vorne mit dabei.
Dass wirklich auch diese Einzelpersonen sind, die entgegen aller Logik, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die dazu entscheiden, an veralteten Mustern festzuhalten.
Die Potenziale in nicht nur in dieser Stadt, sondern in der Region sind wirklich richtig großartig.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Ich heiße unsere Zuhörerschaft ganz herzlich willkommen zu dieser Episode des Mezzanin-Podcasts. Unsere Gästinnen heute sind Sarah Nagel und Peter Peetz. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo.
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 Radverkehrsförderung 3.0 heißt das Projekt, das ihr mitgebracht habt und das bis 2024 maßgeblich Einfluss nehmen soll auf den Radverkehr in Lüneburg oder mindestens in Lüneburg. Soweit richtig?
Ja, vollkommen korrekt.
Gut, dann die wichtigste Frage zuerst. Seid ihr mit dem Fahrrad hier?
Ja, natürlich, wie jeden Tag.
Ja, natürlich. Also, was ist das für eine Frage?
Sehr gut. Dann interessiert mich nämlich, was sind so Bereiche oder Sachen, die ihr nicht mehr ignorieren könnt, seit ihr so in dem Projekt unterwegs seid? Also, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zur Uni fahre, ne, dann habe ich irgendwie unverbindlicherweise Kopfhörer drin und fahre hier hin. Aber ich stelle mir vor, dass ihr mit wachen Augen durch die Gegend fahrt und einfach ein paar Dinge nicht mehr übersehen oder ignorieren könnt. Was fällt euch ins Auge, wenn ihr auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit seid?
Viel, kann ich sagen. Viel. Und die Krankheit, von der du sprichst, die habe ich jetzt seit 40 Jahren. Ich werde sie nicht mehr los. Das heißt, mir fallen so ziemlich alle Mängel auf, die in puncto Radverkehr irgendwie eine Rolle spielen können. Das ist manchmal so ein bisschen frustrierend, denn wir sind es ja auch, die versuchen, diese Mängel zu melden, damit sie ausgebessert oder auch verändert werden können. Und es passiert in dieser Hinsicht leider sehr wenig in Lüneburg, zu wenig.
Sarah, was ist dein persönlicher Pain, wenn du zur Uni fährst?
Also ich bin jetzt ja seit einem Jahr in dem Projekt drin und seitdem sehe ich die Welt auf jeden Fall mit anderen Augen. Und wir haben ja auch mit Active Shortcuts ein Online-Meldetool. Und ja, also ich weiß auch, dass bei uns alle SHKs da auch in ihrer Freizeit ab und zu mal was eingetragen haben, weil man das, wenn man es sieht, dann auch direkt eintragen muss. Und das sind ja vor allem infrastrukturelle Hindernisse. Und da geht es, also es fängt an bei Beschilderung, also Straßenverkehrszeichen, bis hin zu auch Dingen wie die Barrierefreiheit. Also das können dann auch nicht abgesenkte Bordsteine sein. Also Beispiel hier der neue Radweg, der super tolle neue Radweg auf der Uelzener Straße, ist auch noch nicht ganz reif für den Radverkehr, würde ich mal sagen.
Seid ihr für den verantwortlich? Ist der auf euren Mist gewachsen?
Nein, das ist er tatsächlich nicht. Ich habe für eine andere Lösung plädiert. Auf der anderen Seite muss ich zugestehen, das ist eine bauliche Lösung. Das kann man durchaus so machen. Interessant wird es, wenn es im Zusammenhang mit einer sehr umfassenden Verkehrskonzeption darum geht, ob die Uelzener Straße und im Verein damit die Soltauer Straße womöglich Einbahnstraßen werden können, um hier zu einer völlig neuen Verkehrssituation auch für den motorisierten Verkehr zu kommen, aber dann eben auch mit dem Ziel, Bus und Fahrrad zu fördern.
Das sind ja zwei Bereiche, die im Titel Radverkehrsförderung nicht direkt vielleicht den Menschen in den Kopf schießen. Ist das der Grund für den Titel? Weil an dem habe ich mich ein bisschen aufgehangen, so Radverkehrsförderung leuchtet ein. 3.0, was steckt da so hinter? Also gab es vorher Entwicklungen in die Richtung, ja, wie irgendwie bei Web 2.0, 3.0 oder besteht es aus verschiedenen Komponenten?
Ja.
Was ist da der Deal?
In der Tat ist beides der Fall. Also diese 3 hat eine historische Bedeutung und eine Komponentenbedeutung. Ich beginne mal mit der Geschichte. 1.0, das hast du gar nicht mehr erlebt. Das habe ich noch erlebt. So alt bin ich ja. Das ist im Grunde die Zeit der 70er, Anfang 80er Jahre, als Radwege gerade mal 1 Meter breit waren und vielfach auch nur auf den Gehweg gezeichnet worden sind mit weißen Linien und Piktogrammen. Die Phase ist vorbei. Wir leben in der Phase 2.0. Hier haben wir in puncto Radwegebau eine Menge dazugelernt. Das ist erstmal gut. Und wir haben auch, was Beschilderungsflexibilisierung angeht, also Gegenverkehr in Einbahnstraßen. Wie geht man mit Zufahrtsverboten um? Müssen nur Gehwege sein, in der Regel nämlich nicht. Und müssen nicht auch durchlässige Sackgassen ausgeschildert werden? Haben wir auch dazu gelernt, das heißt dann auch innerhalb der STVO, der Straßenverkehrsordnung. Also von daher hat sich was getan. In dieser Phase sind wir. Aber, das große Aber, der erste Satz des Grundgesetzes für Radverkehrsplaner, das sind die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, kurz ERA. Dieser erste Satz lautet, dass der Radverkehr flächendeckend gefördert werden muss. Und das ist nie passiert, weil die Kommunen letztendlich in der Orientierung darauf, Fördermittel zu gewinnen, immer nur an Hauptverkehrsstraßen mit ihren Radwegen gedacht haben. Das heißt, Radverkehrsförderung ist immer linear angelegt worden und die Fläche wurde nicht über Jahre, sondern über Jahrzehnte vernachlässigt. Und das ist jetzt unser Ansatz. Und jetzt komme ich zu den drei Komponenten. Wir wollen also in dieser Hinsicht Barrierefreiheit erreichen, dahingehend, dass die Verkehrsschilder dem Radverkehr nicht mehr nur Hürden und Hemmnisse in den Weg stellen, aber auch physische Barrieren wie Umlaufsperren wegkommen, andere Lösungen gesucht werden. Wir wollen analoge Netztransparenz herstellen. Das heißt, es geht um Strecken abseits der Hauptverkehrsstraßen, die so verlärmt und auch gefährlich sind. Es geht um Radschönrouten. Das ist ein Begriff, den ich selbst geprägt habe. Und zum Dritten geht es auch nochmal um digitale Netztransparenz. Das heißt, wir wollen die am Markt vorhandenen Navigationssysteme dazu in die Lage versetzen, die barrierefreien Radschönrouten auch zu finden.
Sarah, du hast breit gegrinst jetzt während der wahrscheinlich bildlichen Vorstellung irgendwie davon. Was sind denn so die Sachen, wie man es der Stadt schmackhaft macht? Weil den Fahrradfahrerinnen, den muss man es nicht schmackhaft machen wahrscheinlich. Was ist, weil finanziell irgendwie rentabel ist es potenziell für die Städte wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja was, wo die investieren müssen. Ihr nickt. Wie macht man es der Stadt oder dem Land schmackhaft, dass das ein Ausbau wert ist? Abseits von offensichtlich ist es sicherer für Bürgerinnen und Bürger.
Da darf ich auch nochmal antworten, weil ich das entsprechend angeleiert habe. Wir machen es der Stadt und in diesem Fall auch dem Landkreis. Das ist unser Projektpartner. Denkbar einfach. Wir haben uns nämlich einfach beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beworben im Modellvorhaben Rad. Und wir haben den Zuschlag erhalten. Das heißt, insgesamt 1,8 Millionen Euro fließen hier in die Region, mit denen das, was wir universitär recherchieren, dann auch tatsächlich umgesetzt, also verbessert werden kann. Und von daher bringen wir gewissermaßen die Kohle gleich mit.
Okay, das ist eine denkbar gute Ausgangssituation wahrscheinlich. Eine intrinsische Motivation ist da gar nicht festzustellen. Oder wie ist so eure Erfahrung mit dem Umgang der Ämter, mit denen ihr dann euch auseinandersetzen müsst? Also ist es wirklich dann notwendig? Es gibt ja eben Ämter, die sich eben mit Verkehrssituationen auseinandersetzen, deren Existenzgrund ja ist, eben diese Aufgaben zu bewältigen. Und das finde ich interessant, dass es sich jetzt für mich so anhört, als wäre die Motivation, die das dann ins Laufen bringt, eine externe. Nimmst du es auch so wahr, Sarah?
Ja, also wir hatten heute Morgen noch schon drüber gesprochen zu zweit, dass mein Vater tatsächlich da jetzt irgendwie mitbekommen hat, was wir hier genau machen, weil ich jetzt auch die Bachelorarbeit mit der gleichen Methodik quasi auf den Busverkehr hier in Lüneburg angewandt habe und der die Korrektur gelesen hat. Und dann hat er quasi einen Blick von außen drauf gehabt, als Person, die damit nichts viel zu tun hat und sagt, ach, jetzt verstehe ich ja auch, was ihr macht in der Radverkehrsförderung. Eigentlich legt ihr den Kommunen und der Stadt alles auf den Tisch. Also eigentlich ist es ja sehr dankbar.
Ja.
So, und das muss man auch nochmal festhalten, dass in jedem Sommersemester die Studis hier losradeln und durch den Landkreis fahren und auch die ganzen Wege hier erstmal entdecken und ausprobieren und das alles also im Detail wirklich dokumentieren und das im Nachhinein analysiert wird und vorgelegt wird. Also eigentlich müsste man das ja eigentlich dankend annehmen und die Umsetzung ist auch, also das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten. Die werden ja auch mitgeliefert, also nicht nur die Probleme werden beschrieben, nicht nur die Mängel werden quasi aufgenommen, es wird nicht nur gemeckert, sondern wir liefern auch gleich mit. Und also ich glaube auch so aus der Studi-Perspektive heraus ist das auch ganz spannend und auch ein großer Gewinn.
Aber es gibt tatsächlich auch Hindernisse. Du hast das ja schon in der Frage angesprochen und das ist also auch zu bemerken. Es ist schon interessant, dass obwohl wir eigentlich auf dem Serviertablett gewissermaßen die umfangreichen Ergebnisse präsentieren, die Umsetzung wirklich hapert. Auch unter den Bedingungen der Fördermittel, die wir jetzt mitbringen, hapert es. Und das liegt ganz, ganz viel an tradierten Formen innerhalb der Verkehrsplanung. Da hat man eben diesen ersten Satz der Ära nie ernst genommen. Man hat im Grunde immer gegen die Ära gearbeitet an dieser Stelle. Und das kriegt man nicht so einfach heraus. Also in der Planung sind eben geschulte Planer tätig. Und das, was sie in der Fachhochschule oder vielleicht Universität gelernt haben, ist halt Autoverkehrsplanung. Und dann wird kanalisiert. Aber mit Kanalisierung kann man im Radverkehr nicht umgehen. Das ist ein ganz diffuses Phänomen. Alle Radfahrer sind auf Reduzierung von Umwegen natürlich erpicht, aber suchen auch schöne Routen, sind also gerne flächig unterwegs. Und das ist etwas, was in der Verkehrsplanung so überhaupt nicht im Blicke ist. Also es fehlt ganz, ganz viel an Sensibilität für den Radverkehr. Erstaunlicherweise sogar bei Menschen, die Planer sind und selbst Rad fahren, selbst da ist das nicht ausgeprägt. Es muss sich, und das ist letztendlich so ein Nebenziel des Projektes, nicht nur auf der Fördermittelbasis eine Menge ändern, damit hier wirklich flächendeckend Radverkehrsförderung betrieben wird, so ähnlich wie in den Niederlanden oder auch in vielen Städten Dänemarks oder überhaupt Skandinaviens. Es muss sich hier tatsächlich sicherlich auch in den Ausbildungsgängen für Verkehrsplaner noch etwas ändern, um diese notwendige Sensibilität für den Radverkehr zu schulen.
Das heißt, es gibt gar keine spezifische Ausbildung, die sich darauf konzentriert. Also es ist Stadtplanung oder Verkehrsplanung bezieht sich immer auf motorisierten Individualverkehr, wie man so schön sagt.
In der Hauptsache ist es tatsächlich so. Es wird gerade jetzt so allmählich ein bisschen versucht aufzubrechen. Auf Bundesebene ist es zur Ausschreibung von Radverkehrsprofessuren gekommen. Und das ist so der erste Schritt, um in dieser Hinsicht die Ausbildungsgänge stärker mit einem Strang in puncto Radverkehr zu versehen. Aber das ist gerade erst am Beginn dieser Entwicklung. Und wir sind da noch lange nicht am Ende angelangt.
Sarah, siehst du das als zukunftsträchtige Branche für Menschen, die jetzt gerade im Begriff sind, in den Arbeitsmarkt einzusteigen?
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Option hatte, auch über zuerst das Seminar. Also wir haben ja das Seminar, das Projektmodul. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, Peter.
Radverkehrsförderung 3.0 und mal in der Orientierung auf Hindernisse beseitigen. Und bei meiner Kollegin Antje geht es dann eher um die digitale Navigation.
Und ich habe jetzt rausgehört, die Probleme sind die alten. Ja, es ist jetzt nicht, dass ihr die Probleme komplett neu erschlossen habt, sondern sie existieren und den habt ihr euch angenommen.
So ist es letztendlich. Die Probleme haben wir tatsächlich schon seit Jahrzehnten, aber die Aufmerksamkeit dafür, die besteht nicht. Die wächst jetzt aber interessanterweise. Vielleicht, das muss ich dann auch kritischerweise dazu sagen, gar nicht so sehr in Lüneburg oder zumindest in der Stadt, im Landkreis schon, dann aber vor allen Dingen darüber hinaus. Es gibt ja aus der Bibel die Erkenntnis, der Prophet wird im eigenen Lande nicht gehört. So ein bisschen geht es mir dann auch in dieser Richtung, aber es ist schon interessant, dass all das, was zur Radverkehrsförderung 3.0 außerhalb von Lüneburg größtes Interesse findet. Gerade in diesem Sommersemester werde ich nicht müde, in der ganzen Republik herumzukutschieren, um Vorträge darüber zu halten. Das Interesse ist riesig. Offenbar ist eben auch die Sensibilität für die Thematik für Radverkehr insgesamt inzwischen auf einem Level angelangt, bei dem es möglich ist, jetzt auch Veränderungen anzustreben und wirklich auch umzusetzen. Das gibt mir Hoffnung und deshalb hoffe ich letztendlich auch das Ziel zu erreichen, dass die Radverkehrsförderung 3.0, die, wie du zu Recht gesagt hast, bis 2024 hier im Landkreis und dann auch in der Stadt umgesetzt werden soll, dass das wirklich ein Leuchtturm wird für die gesamte Bundesrepublik Deutschland oder noch größer für den gesamten deutschsprachigen Raum und wer weiß, vielleicht revolutionieren wir ja auch die Welt damit.
Ja, wenn Radverkehrsförderung schon in der Bibel festgehalten ist, dann, ihr habt es zuerst gehört, sage ich mal so. Jetzt habt ihr aber die verschiedenen Bereiche auch angeschnitten. Könnt ihr einmal spezifizieren, an welchen Bereichen ihr jetzt die treibende Kraft im Projekt seid? Also euer Steckenpferd einmal so ein bisschen aufdröseln. Wo in welchen Bereichen treibt ihr dann jetzt voran? Wo seid ihr der Stadt auf den Schlichen und sagt, Leute, da muss was passieren?
Ja, also das fing ja an mit dem Projekt. Modul, das habe ich ja schon erwähnt.
Das ist ja Radverkehrsförderung 3.0.
Genau, das Projekt auch, das jeden Sommersemester von Peter angeboten wird und auch in Zusammenwirkung mit dann dem Seminar von Antje in dann verschiedenen Erhebungsgebieten im Landkreis stattfindet, wo wir dann halt auch in Gruppen losfahren und vorher eine Schulung bekommen, sodass wir auch ein bisschen quasi uns die Augen geöffnet werden für die Mängel, die es alle so gibt. Und das habe ich halt ja zuerst im Projektmodul als Studentin gemacht und mache ich jetzt als studentische Hilfskraft im Projekt. Und das macht mir auch am meisten Spaß. Also ich habe halt immer diese Phase von, wir machen die Erhebungen, wir fahren im Feld herum und erheben quasi alle Mängel für den Radverkehr. Und im Anschluss werden dann halt diese Mängelblätter angefertigt. Also die Dokumentation ist dann Schritt 2. Und ja, da muss man auch manchmal kreativ sein und denken können und auch ja, sich auch viel austauschen. Also ich glaube auch die Arbeit im Team mit uns verschiedenen SHKs ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und da hilft es halt auch, dass viele von uns verschiedene Stärken auch haben. Und wenn ich da zum Beispiel an Alex denke, die ja auch an das Beschilderungskonzept gedacht hat. Also es gibt ja gerade dieses Beschilderungskonzept, was entwickelt wurde für Lüneburg selber. Also wir waren eher im Landkreis unterwegs und wir unterstützen halt auch zum Beispiel die Studis auch dieses Sommersemester als SHKs und ja, übernehmen quasi auch ein Teilgebiet. Also sind parallel halt nach wie vor richtig in der Praxis drin. Aber Alex zum Beispiel hat auch was ganz Spannendes gemacht. Die hat halt ein Beschilderungskonzept sich überlegt für die Nord-Süd-Magistrale durch Lüneburg. Und das ist ganz spannend und das ist auch etwas, was mir zum Beispiel voll schwer fiel immer. Also dieses Beschilderungskonzept und ja, dass man auch einfach quasi Radverkehrsschilder hat und weiß, wo man hinfährt. Das ist halt keine Selbstverständlichkeit.
Mhm. Was ist die Nord-Süd-Magistrale? Einmal kurz für die Zuhörer und für mich.
Das ist im Grunde natürlich eine von Nord nach Süd durchlaufende Strecke. Sie beginnt im Süden in Deutsch-Ewern oder eben auch als zweiter Zulaufpunkt von der Universität aus, geht dann durch den Tiergarten, durch Wilschenbruch hindurch, am Lösegrabenweg entlang
in
Richtung Bahnhof, genau richtig, und verläuft dann letztendlich nach Bardowig-Adendorf und das ist verlängerbar nach Scharnebeck bis hin nach Bleckede, auch bis nach Adlenburg und Lauenburg, geht also tatsächlich dann auch ins Landkreisgebiet hinein. Und was Sarah eben sagte, die Ausschilderung im Raum, das ist also nicht die digitale Navigation, sondern gewissermaßen die analoge Navigation im Raum, die Wegausschilderung ist also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Intuitiv lernt man als Neubürger hier sofort die Hauptverkehrsstraßen kennen. Ja, dazu braucht man im Grunde auch gar keine Ausschilderung. Es war insofern ein, ja, ich will nicht sagen ein Fehler, aber irgendwie eine Überflüssigkeit, als Mitte der 90er Jahre hier in Lüneburg die Rad-City-Routen ausgeschildert worden sind. Nur entlang von Radwegen an Hauptverkehrsstraßen. Alle anderen Wege, die wirklich ganz dicht sind, ne, parallel zu den Hauptverkehrsstraßen. Es gibt ein geradezu spinnwebartiges Netz von Radialstrecken und Tangentialstrecken, also wirklich, ne, ineinander verwoben. Das ist ein ganz, ganz dichtes Netz, aber das findet man nicht.
Ist das was Gutes oder ist das was
Ungewöhnliches? Das ist hervorragend. Ne? Das Potenzial von Lüneburg ist in dieser Hinsicht für Radschönrouten geradezu hervorragend. Aber man findet das nicht so einfach. Das muss man sich mühsam erschließen.
Was ist euer heißer Tipp für eine Radschönroute in Lüneburg?
Das ist tatsächlich erstmal diese Nord-Süd-Magistrale, von der ich sprach, aber es gibt das auch West-Ost und schräg. Es gibt wirklich viele davon. Die müssen alle erschlossen werden. Das ist das Wichtige. Auch hier gibt es Widerstände innerhalb der Verkehrsplanung. Der frühere Oberbürgermeister, der meinte, als der Gedanke aufkam, ganz lapidar, die Lüneburger kennen die Wege doch. Das stimmt erstmal nicht. Außerdem verkehren hier in Lüneburg auch etliche Menschen aus den Vororten und die kennen die Wege erst recht nicht. Man braucht ziemlich lange, ich habe selbst 30 Jahre dafür gebraucht. Ja? So lange
das kann man beschleunigen, ja.
Ne, das kann man wirklich beschleunigen, indem man durch entsprechende Wegweisungsschilder die Routen dann auch kenntlich macht. Weil wir müssen eines bedenken dabei, innerhalb eines Jahres wird ungefähr 9% der Bewohnerschaft von Lüneburg durch Umzüge ausgetauscht. Das heißt, rein statistisch wird die Gesamtbewohnerschaft in 11 Jahren einmal umschichtig ausgewechselt. Dann gibt es aber
mehr die Radwege, wie man weitergeben kann.
Gibt es so alte, Alteingesessene wie mich? Klar, das erhöht aber nur die Fluktuation für diejenigen, die dann innerhalb einer sehr bescheidenen Zeit umziehen. Und das sind beileibe nicht nur Studierende, das sind auch etliche andere. Und die haben gar nicht die Chance, diese dichte Schönwegestruktur überhaupt zu erkennen. Deshalb müssen wir hier kommunizieren, im Raum kommunizieren.
Ja, und das wahrscheinlich ja auch am besten vor 2024. Ne? Also es ist, habt ihr vielleicht so ein paar Nicknacks oder ein paar Aspekte, die ich jetzt schon merke als Person, die auch täglich in Lüneburg Fahrrad fährt? Was habt ihr quasi schon in Gang gesetzt, was ich in meinem Alltag merke? Sei es eben nur Radwege, oder was heißt nur, sei es Radwege zu kommunizieren, ohne nur, dick rausgestrichen. Was merke ich da jetzt schon?
Es gibt ein ganz prominentes Beispiel, das ist am letzten Freitag, also vor jetzt 6 Tagen, ist das umgesetzt worden. Das ist die Erlaubnis des Radfahrens in der Südhälfte des Kurparkes.
In
der Tat.
Ja, wie wunderbar. Da habe ich nämlich schon öfter mal böse Blicke bekommen, wenn ich da...
Ja, natürlich. Und das ist eine Radschönroute zur Universität. Also zwischen Universität
und
Stadtzentrum. Genau. Und nicht nur zwischen Uni und Stadtzentrum. Nach Süden hin gibt es einen Durchlass in das Wohngebiet Bockelsberg. Und von Bockelsberg kommt man dann auch nach Hecklingen. Und zwar durch die sogenannte Lüneburger Schweiz. Das ist ein Waldgebiet. Da gibt es eine einzige Brücke über den Hasenburger Bach. Darüber kommt man dann nach Hecklingen.
Und von da aus in die ganze Welt.
Gewissermaßen. bis nach Rom. Aber erstmal bis nach Mehlbeck, Hecklingen und Kolkhagen. Ja, das ist also wirklich eine ganz große Strecke, die dann durch diesen Lückenschluss, hier ist der Name dieser Bezeichnung wirklich gerechtfertigt. Man findet sie sonst immer bei Autobahndiskussionen, aber in der Radverkehrsförderung geht es ganz häufig um Lückenschlüsse. Wenn wir aber schon bei Lückenschlüssen sind, es gibt bei all dem einen kleinen Wermutstropfen. Die Brücke über die Bahn, die Richtung Amlinghausen-Soltau führt, die wurde nicht freigegeben. Da prangt immer noch das reine Gehwegschild. Das sind 31 Meter dieser Magistrale, die dann noch nicht für den Radverkehr freigegeben sind. Aber das ist ein großes Ärgernis, weil daran scheitert dann tatsächlich auch die Routenausschilderung. Das geht nicht. Und die ist zwar nur 2,40 Meter breit, aber das sind nur 10 Zentimeter, als von den ERA gefordert wird. Und man hätte hier ohne weiteres Ermessensspielraum, um an einer solchen Engstelle zu sagen, auch hier lassen wir das Fahrradfahren zu. So, und da haben wir wieder diese tradierte, sehr konservative Auslegung der entsprechenden Verkehrsrichtlinien. Das muss nicht so sein. Und das muss sich unbedingt ändern, wenn genau das eintreten soll, was eigentlich von der neuen Oberbürgermeisterin proklamiert worden ist, nämlich die Verkehrswende.
Und Sarah, du hast auch vorhin schon angesprochen, dein Vater hat es gelesen und dann erst verstanden, worum es geht. Wie kommuniziert man denn jetzt so eine Variation an Informationen, die ja irgendwie zusammengeschustert werden muss auf eine verdauliche Menge. Und wie bekommen die Menschen davon mit? Also diese ganzen Möglichkeiten sind ja total cool, aber ja, ich weiß nicht, wo ich das jetzt mitbekommen hätte, zum Beispiel mit dem Kurpark, weil fahre ich einfach nicht mehr her, man darf nicht da fahren, oder vielleicht fahre ich auch daher, wer weiß das schon, aber was ist da deine Einschätzung, wie oder auch deine Praxiserfahrung, wie kommuniziert man es am besten oder welche Wege wählt ihr da?
Also es bedarf auf jeden Fall auch quasi dieser Transferleistung von Wissen für die breite Gesellschaft. Und es gab ja auch schon teilweise auch Fernsehbeiträge. Und also auch dieses Format, würde ich sagen, ist auch eine Option, quasi Menschen zu erreichen und die zu informieren und zu sagen, hey, wir haben hier dieses Projekt. Und also eigentlich wollen wir nur, dass der Raum für alle zugänglicher wird, dass es auch um Chancengleichheit geht und Gerechtigkeit. Und auch gerade beim Thema Verkehrswende geht es ja auch darum, dass sich in der Zukunft etwas positiv ändert, und zwar für alle. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und die Frage, wie man das also auch quasi übermittelt, da denken wir teilweise selber auch manchmal drüber nach. Das ist ja auch im Projekt quasi Teil unserer Aufgabe, so ein bisschen Marketing. Vielleicht bräuchte man da nochmal eine Person, die darauf spezialisiert ist im Projekt. Aber ich glaube auch dieses innerhalb der Universität, das Projekt läuft ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, jetzt schon seit 4 Jahren, 2018 fing das an. Also Seminar auf jeden Fall.
2018 ging es so richtig los. Radschönrouten sogar schon als Idee seit 2017.
Ja, und man merkt ja auf jeden Fall jetzt auch schon, dass es innerhalb der Universität auf jeden Fall schon Menschen erreicht und auch diese Mundpropaganda quasi unter Studierenden hilft, glaube ich, auch. Aber ja, immer, das ist, glaube ich, eine große Hürde allgemein in der Wissenschaft, dass man das Wissen halt nicht nur für sich hier hortet, sondern dass es zugänglich für alle wird. Und ich glaube, also sowas wie auch Lokalzeitungen, da wird sowas auch aufgegriffen. Aber das müsste auch schon auch verstärkt stattfinden, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Das kann ich nur bestätigen an dieser Stelle. Also kommunikativ muss man wirklich eine richtige Menge tun. Also über den Kurpark wurde am Freitag in der Landeszeitung berichtet. Aber an dir sehen wir ja, das reicht alleine nicht. Man muss viel mehr kommunizieren. Darüber machen wir uns logischerweise auch Gedanken. Ich habe zum Beispiel so eine Art Großplakatwerbung entwickelt. Ideell. Die haben wir noch nicht draußen. Großplakate stehen an den Hauptzufahrtsstraßen. Das sind so wirklich große Dinger, die jedem, der daran vorbeifährt, egal ob mit Fahrrad oder Auto oder auch nur vorbeigeht, sofort ins Auge fallen. So, und da würde ich eben gerne das realisieren, was ich gerne Hardware-basierte Soft Policy nenne. Es geht letztendlich darum, das zu kommunizieren, was wir tun, nämlich Barrieren zu beseitigen. Und dann habe ich ein bisschen Foto montiert und Verkehrsschilder genommen, wie eben Sackgassen, Zufahrtsverbote, Einbahnstraßen oder auch so Umlaufsperren und dann dick durchgestrichen oder ein Schild, ein Zusatzschild, Radverkehr frei mit so einer selbst von mir fotografierten Hand darunter platziert, ne, was symbolisiert, jetzt passiert etwas. Also ideell liegt das schon vor. Aber das können wir im Grunde erst dann machen, wenn die Stadt, insbesondere die Stadt, sich dazu entschließt, mal konzentriert innerhalb eines sehr überschaubaren Zeitraums sämtliche Barrieren und Mängel hier zu beseitigen, eben flächendeckend. Solange dieser Beschluss nicht gefallen ist, solange das nicht wirklich konkret absehbar ist, darf man in eine solche Maßnahme der Großplakatwerbung nicht einsteigen. Denn dann würde man gewissermaßen lügen. Man gibt etwas vor, was man nicht wirklich tut. Und deshalb hapert es an dieser Stelle noch. Also kommunikativ lässt sich viel bewegen. Es gibt Ideen dafür, aber das setzt wieder voraus, dass eben in der Praxis auch viel umgesetzt wird.
Und es liegt ja wahrscheinlich dann auch wieder an der Aufbereitung der Informationen, weil die Leute, die dann in Ämtern sitzen, sind im Endeffekt auch nur Bürgerinnen und Bürger. Und wenn es für die ja einfacher aufbereitet ist, sodass sie auf einer privaten Ebene vielleicht verstehen, so, ah ja, das bringt mir ja persönlich auch was, dann ist ja dann vielleicht auch mehr Bereitschaft da, sich mehr beruflich damit auseinanderzusetzen, wenn es dann eben so, also ein Antrag oder so vor einem liegt. Was mich noch zu einer Frage bringt, ich wollte nach so den Steinen fragen, die euch so an manchen Stellen in den Weg gelegt wurden, weil, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, jede Person, die Fahrrad fährt, hat ja irgendwie Interesse daran, dass irgendwie Radwege besser ausgebaut sind und das irgendwie ein sichereres Umfeld ist. Aber ja, es gibt ja immer Menschen, die das irgendwie anders sehen. Habt ihr quasi einen ausgewiesenen Antagonisten gegen den oder die ihr immer antreten müsst? Oder das eine Argument oder so, was das Schiff öfter mal ins Wanken bringt, gibt's da, ja, gibt es ja diesen einen großen Stein oder Aufhänger, an dem ihr euch immer wieder aufreibt?
Es gibt sie. Ich könnte sie auch mit Namen benennen. Ich mache das an dieser Stelle aber besser nicht. Aber es gibt sie tatsächlich. Man könnte auch von alten weißen Männern sprechen an dieser Stelle. Ja, das ist tatsächlich, ist es wirklich auch an dieser Stelle vielleicht auch ein Männlichkeitsproblem, denn ich erlebe insbesondere bei Frauen, dass die mit einem ganz anderen Gedankengut an die Sache herangehen. Die haben dieses Gefühl für dieses flächige Unterwegssein im Radverkehr und da gibt es also wirklich große Hinderungsgründe, die man an einzelnen Personen festmachen kann. Es sind interessanterweise nicht mehr große politische Strömungen. Das sah vor 20 Jahren noch anders aus. Da gab es die große Autofahrerfraktion, durchaus auch im Rat der Stadt Lüneburg. Das hat sich inzwischen aufgeweicht oder ist aufgeweicht worden durch aktuelle Diskussionen der Umweltbewegung, der Klimaschutzbewegung, aktuell auch der Sorgen um die Energieversorgung hier in Deutschland angesichts der Ukraine-Krise. Also da hat sich tatsächlich schon etwas gewandelt und das muss jetzt auch noch auf die Politik oder auf die Beschlusslagen muss das sicherlich noch abfärben. Da dauert es noch etwas und da hoffe ich eigentlich binnen kurzem, dass auch hier der Wandel greift.
Und teilst du die Einschätzung bezüglich der Menschen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen? Also dass von der einen Seite mehr Bereitschaft da ist als die andere, das fand ich jetzt gerade irgendwie eine interessante Perspektive.
Also ich blicke da ja nicht mit langjähriger Erfahrung darauf wie Peter, aber mich hat das dann doch auch überrascht, als ich in das Projekt kam und da quasi die Berührungspunkte hatte und auch quasi hinter die Kulissen blicken konnte, was so der oder die durchschnittliche Bürgerin nicht schafft oder nicht machen kann, weil man den Kontakt dazu nicht hat, dass ich den Eindruck doch gewonnen habe, dass es wirklich auch diese Einzelpersonen sind, die entgegen aller Logik, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, entgegen aller Logik und auch entgegen der Datenlage, die ihnen ja vorliegt, sie dazu entscheiden, an veralteten Mustern festzuhalten. Und das sind Einzelpersonen. Also wie man auch sieht an der Verkehrswende, das Bewusstsein gesellschaftlich ist auch da und es entwickelt sich immer weiter. Das wird jetzt breiter Konsens auf jeden Fall. Und dann sind es einige wenige, die quasi noch im Gestern leben und noch nicht im Heute oder Morgen angekommen sind. Und ich glaube, da bedarf es halt einfach frischem Wind. Und ich glaube, Peter hat echt dann einiges dazu beigetragen, dass Personen wie ich dahingehend geprägt worden sind und hoffentlich in der Zukunft in Positionen sitzen, die für die Zukunft irgendwie etwas Besseres wollen und einfach Veränderungen sehen wollen und auch umsetzen. Und ich glaube, das bedarf es halt auch einfach ein bisschen frischen Wind oder auch ein Umdenken, aber viele Menschen sind halt wirklich sehr festgefahren in ihren alten Denkmustern und das sind leider die Personen, die dann halt die Macht darüber haben, Dinge umzusetzen. Und da, glaube ich, braucht es auf jeden Fall auch immer noch etwas Druck von unten, also quasi von der breiten Gesellschaft.
Und da ist es ja vielleicht auch die langjährige Erfahrung, die du zum aktuellen Punkt eben noch nicht hast, wie jetzt eben Peter, so dass es genau die Symbiose dann aus den beiden Perspektiven ist. Das ist ja überhaupt nicht, dass die eine Perspektive dann jetzt irgendwie dann ausschlaggebender ist als die andere, sondern genau das Zusammenspiel ist ja meistens das Interessante. Weil jede Perspektive veraltet halt irgendwann mit den Jahren. Deswegen, ja, schön zu sehen.
Das ist in der gesamten Sache, im gesamten Projekt auch eben auch sehr befruchtend. Und ich gebe mir in dieser Hinsicht natürlich reiflich Mühe, lauter Ministerinnen auszubilden. Nein, es ist tatsächlich dann eben auch ein Nebeneffekt dieses Projektes, dessen wir die Fördermittel natürlich nicht bekommen haben. Aber es ist ein Nebeneffekt eben der Ausbildung an der Universität, dass es hier darum geht, Fachkräfte heranzubilden, die eben mit diesem neuen Drive, mit diesem neuen Wissen, mit diesen Kenntnissen in der Lage sind, für große Fortschritte in puncto jetzt Radverkehrsförderung oder darüber hinaus eben auch generell im Verkehr zu sorgen. Und gerade Sarah ist ja jemand, die jetzt über ihre Bachelorarbeit die Methodik der Mikromängelanalyse auch auf den Busverkehr ausgeweitet hat. Also wir müssen hier nicht nur einen Zielwandel, sondern tatsächlich auch einen Methodikwandel betreiben in der Verkehrsplanung. Und da darf man vielleicht sagen, in der Hinsicht sind wir hier in Lüneburg an der Leuphana tatsächlich führend. Wir sind ganz, ganz vorne mit dabei.
Wie ist das von den Disziplinen her so geprägt? Weil jetzt die SRKs, mit denen du dann ja auch vornehmlich zusammenarbeitest, Sarah, ist das so disziplinär? Ist das irgendwie ein Studiengang, der sich da immer wieder niederschlägt? Ich habe gerade einfach mal so gefragt, ob es dann immer die KulturwissenschaftlerInnen sind mit Stadt- und Raumplanung, die da irgendwie mit einspielen, oder ist es ein diverses?
Also ich glaube, dadurch, dass das Projektmodul in der Vertiefung Stadt- und Kulturraumforschung ist es auf jeden Fall schon mal vorgeprägt, dass da viele KulturwissenschaftlerInnen landen. Aber es gibt ja auch noch das Seminar von Antje, das zur Barrierefreiheit und OpenStreetMap, und das ist ja im Komplementärstudium verortet. Und darüber erreicht man auch noch mal ganz viele andere Studis. Und ich würde auch sagen, ich glaube, einige waren auch UmweltwissenschaftlerInnen. Aber ich glaube, also an sich könnte es jede Person treffen und begeistern quasi, wenn man sich ja über das Komplementärstudium dort verirrt oder vielleicht auch mit Absicht dort auffindet. Und darüber haben halt ja ganz viele Personen, die auch überhaupt gar nicht da unbedingt in dem Bereich drin sind, Berührungspunkte mindestens erlangt.
Ich würde noch einmal gerne auf die Modellhaftigkeit des Projekts eingehen, weil das ist irgendwie so ein Buzzword, was schnell fällt und auch vor allem im Projektkontext. Also ich glaube, ich habe auf dem Bundesamt für Güterverkehr nochmal irgendwie einen Artikel über euch gelesen und es ist immer die Rede von, okay, das ist ein Modellprojekt, super Übertragbarkeit so. Das heißt, vom Gefühl her, jetzt fangen so andere Städte, andere Bereiche fangen so an, den Braten zu riechen, im Sinne von, da ist was zu holen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also zumindest auf der institutionellen Ebene muss man sagen, dieses Bundesamt für Güterverkehr macht die gesamte Finanzierungskontrolle für die Projektmittel des Bundesministeriums für Verkehr. Dieses Bundesamt wird zum Jahresende umbenannt. Bundesamt für Mobilität und ich weiß es nicht mehr, habe ich vor kurzem gehört. Also da findet auch dann tatsächlich ein Wandel statt. Aber man muss konstatieren, mit dem, was wir da vorgelegt haben, haben wir tatsächlich eben auch auf der Bundesebene für Pluspunkte gesorgt, sonst hätten wir die Fördermittel nicht bekommen und man erhofft sich, für so wie wir auch, letztendlich hier eine große Wende innerhalb der Radverkehrsförderung mit dem Ziel, dass wir ja im Idealfall die Niederlande einholen und nach Möglichkeit sogar überholen.
Was ist das beste Land zum Fahrradfahren oder die beste Stadt in Deutschland? Was ist die beste Stadt in Deutschland zum Fahrradfahren, wenn wir jetzt schon im Vergleichen sind?
Immer wird Münster angegeben. Münster in Westfalen, nach meiner Einschätzung, teile ich das. Es haben mittlerweile auch etliche Städte aufgeschlossen, aber Münster ist schon die Fahrradhochburg in Deutschland. Freiburg im Breisgau liegt dicht auf und gibt noch ein paar weitere Städte. Lüneburg sieht da noch nicht sehr gut aus.
Sarah nickt eindrücklich bei Münster
und schüttelt den Kopf
bei Lüneburg. Also auch deine Einschätzung oder hast
ja,
du noch
auf
eine
jeden
private,
Fall.
Private Erfahrung? Wir können ja hier auch immer die Plattform nutzen, um Tipps und Tricks weiterzugeben, an welche Stadt. Oder hier in der Nähe, was ist denn hier in der Nähe, dass die Fahrradstadt schlechthin? Habt ihr einen Take? Frage ich für einen Freund.
Ich glaube, hier in der Nähe sieht es echt noch nicht so gut aus, aber wir sind dabei. Wir sind ja dabei. Aha. Wir sorgen dafür, dass es sich hoffentlich verbessert. Was ich auf jeden Fall aber als Tipp geben kann, es gibt hier im Landkreis wunderschöne Radrouten, also wirklich diese Radschönrouten, die Peter genannt hat. Und was mir auch direkt einfällt, weil in dem Gebiet bin ich jetzt auch im Frühling für unterwegs gewesen, und zwar Richtung Osten, der Elbe-Seitenkanal. Das ist ein Wunder, dass der nicht ausgeschildert wird. Der wird nirgendwo ausgeschildert, selbst bei neuen Radwegen und Wegweisern, die jetzt im Vergleich, also die irgendwann zwischen dem letzten und diesem Jahr aufgestellt wurden. Da freut man sich, hey, es werden mehr Ziele und mehr Wege ausgewiesen, aber der Elbe-Seitenkanal wird immer ignoriert und das ist eine tolle Strecke auf jeden Fall. Und auch ja, alles in Richtung Elbe ist auf jeden Fall, auch der Elbe-Radweg kann man auf jeden Fall voll und ganz empfehlen, auch für Ausflüge. Man kommt auch quasi mit dem Zug auch gut voran und kann da auch schön umsteigen. Also wer mal irgendwie Ausflüge machen möchte, jetzt auch diesen Sommer, ja, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Die Potenziale in nicht nur in dieser Stadt, sondern in der Region sind wirklich richtig großartig. Anders kann man es nicht sagen, ja. Und wir müssen einfach sie jetzt nur in Wert setzen. Wir müssen sie nutzen. Und da versuchen wir unseren Beitrag zu leisten. Und um nochmal zu der ersten Frage zurückzukommen, was gibt es an Radverkehrsfreundlichem in der Nähe? Man muss tatsächlich schon ein Stück fahren.
Und das ist ja schon eine drastische Diagnose, wenn jetzt hier zwei Menschen sitzen, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, die mir jetzt nicht sagen können, was ist hier die schönste Stadt in der Nähe. Das ist ja also ja sinnbildlich für die Problematik.
Ja, man müsste dann schon sich an Bremen orientieren. Bremen ist so, hier im norddeutschen Raum liegt da relativ weit vorne, also ist auch noch fernab jeglicher idealen Vorstellungen, aber ist schon vergleichsweise gut, der Bremer Raum. So, und wir haben von daher, um das jetzt mal auf uns zu transferieren, wir haben da wirklich noch eine Menge zu tun oder die Akteure haben eine Menge zu tun. Wir sorgen für die Recherche, wir servieren es auf dem Tablett gewissermaßen, was zu tun ist. Wir bringen die Fördermittel oder haben die Fördermittel mitgebracht. So, jetzt müssen die politischen und planerischen Akteure in die Gänge kommen.
Und was passiert nach 2024? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann nicht der Hammer fällt und dann ist alles getan. Was ist so ein kleiner ein Ausblick, den ihr vielleicht unseren Zuhörern geben könnt? Was passiert den Menschen, die jetzt perspektivisch auch noch die nächsten Jahre hier wohnen? Was passiert dann?
Ich habe eine große Hoffnung, dass wenn sich das hier in der Modellregion bewährt, und Evaluationsinstrument wird dafür der ADFC-Klimatest sein, mit dem wir nichts zu tun haben, den können wir nicht beeinflussen. Ja? Wenn das also gut ist, wenn die Noten für Lüneburg steil nach oben gehen, sich also sichtlich das Projekt in dieser Hinsicht bewährt, dann habe ich die große Hoffnung, dass der Impuls, den wir gesetzt haben, dazu dient, die Fördermittelstrukturen auf Bundes- und nachgeordnet auf Landesebene, dass die grundlegend umgekrempelt werden. Wie eingangs gesagt, laufen Fördermittel insbesondere in Bauprojekte. Wo wird gebaut? Natürlich für Radwege entlang von Hauptverkehrsstraßen. Davon müssen wir wegkommen, um eben Flächendeckung zu erreichen. Oder in anderen Fällen mögen das Großparkanlagen sein, also Parkhäuser für Radfahrer. Das ist nicht falsch, aber damit erreichen wir nicht die Flächenwirkung, die man für den Radverkehr, für diesen diffusen Radverkehr unbedingt erzielen muss. So, und es fehlt an Projekten, beziehungsweise nicht an Projekten, sondern es fehlt an Fördermitteln für diese Form der Mikromängelbeseitigung in der Fläche. Dafür gibt es nichts. Und dafür müssen dann Förderinstrumente geschaffen werden. Wenn es also bei uns gelingt, ist gewissermaßen auch der Bedarf dafür nachgewiesen, hier so eine Förderlinie aufzubauen. Und ich habe die Hoffnung, dass es dann auch nach 2024 weitergeht und dann logischerweise nicht nur für Stadt und Landkreis Lüneburg, sondern für das Bundesgebiet.
Neben quasi dieser Transferoption auf also das gesamte Bundesgebiet Deutschland, gibt es ja auch die Option, das auf andere Verkehrsbereiche zu transferieren. Also das Beispiel habe ich jetzt mit meiner Gruppe zusammen mit der Bachelorarbeit der Mikromengenanalyse des Busverkehrs in der Lüneburger Stadtregion quasi schon vorgelagert. Und das könnte man auf den gesamten Umweltverbund, also der Umweltverbund ist der Radverkehr, der Fußverkehr und auch der ÖPNV, also quasi der gesamte nicht motorisierte Verkehr, der gefördert werden sollte, weil er halt nachhaltiger ist, auf alle Bereiche lässt sich die gleiche Methodik auch übertragen. Also man könnte halt weiterdenken und weitergehen. Wir haben jetzt quasi den Busverkehr in einer ersten Version quasi auf Mängelstrukturen untersucht und die analysiert. Und das lässt sich nochmal quasi flächendeckend für den gesamten Landkreis auch machen. Und genauso könnte man sich das auch für den Fußverkehr vorstellen. Man könnte alle Barrieren und alle Mängel für den Fußverkehr, von denen es auch ganz viele gibt, gerade wenn man Richtung Barrierefreiheit denkt leider, die könnte man auch erheben. Und das wäre auch was für die Zukunft, wo man halt weiter anschließen könnte.
Das ist wie eine Blaupause, die auf alle Bereiche übertragbar sind.
Ja, also man kann eigentlich die Synergieeffekte wunderbar nutzen und damit ja die Verkehrswende voranbringen.
Ist das Ergebnis der ausgefuchsten Methodik oder bietet es sich einfach in dem Bereich so an? Weil das hört man ja selten, dass es quasi eine universelle Methode gibt für eine Branche, sag ich mal. Hier ist der Schlüssel zum Erfolg und damit könnt ihr alles machen. Das klingt ja irgendwie so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Wie kommt das?
Es ist tatsächlich ein methodischer Paradigmenwechsel. Den hatte ich sogar eigentlich schon 1995 gefordert, wenn ich das an dieser Stelle bemerken darf in einer Veröffentlichung. Aber da war offenbar die Zeit noch nicht reif und das beginnt sich jetzt zu verändern. Wir haben, jetzt schaue ich wieder ein Stück weiter zurück, wir haben schon einen großen Zielwandel hinter uns. Die alte Generalverkehrsplanung, GVP war dafür die Abkürzung, die versuchte maßgeblich den Autoverkehr zu fördern. Das war damals Fortschrittsglaube, Modernitätsglaube, das war einfach Usus. Davon haben wir uns verabschiedet. Heute geht es um nachhaltige Verkehrsstrukturen, es geht um die Förderung des Umweltverbundes, es geht eher auch um Zurückdrängung des Autoverkehrs aus energetischen, aus ökologischen oder auch einfach aus städtischen, also Stadtaufenthaltsgründen. Es gibt also viele dafür und deshalb gibt es diese neue Verkehrsplangeneration, nennt sich Verkehrsentwicklungsplan, VEP oder in Lüneburg wird es demnächst ein NUMP geben, ein New Urban Mobility Plan, also neuen städtischen Mobilitätsplan. Das ist im Grunde dasselbe. Die Ziele haben sich verändert, aber die Methoden nicht. Wir wollen die Methoden verändern, um damit den Blickwinkel auf die eigentlich für den Umweltverbund relevanten Mängel zu lenken, was Großprojekte wie Radwegebau, Parkhausbau für Räder und so weiter oder auch Busspuren natürlich nicht ausschließt. Aber es muss um die flächige Erstreckung gehen. Das ist der geforderte Wandel und der Paradigmenwechsel auf der methodischen Ebene. Und der, ich kann es nur noch mal sagen, der geht jetzt von Lüneburg aus.
Okay, Damit lässt sich arbeiten, oder? Sarah, hast du noch was zu ergänzen?
Nein, ich habe das, was ich noch ergänzen wollte, auf jeden Fall gesagt.
Wunderbar. Gut, denn dann habe ich etwas vorbereitet. Das erste Mal im Podcast, weil ich das Gefühl hatte, es ist ein leichtes Ende, es ist ein kleines Spielchen. Es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Es geht ganz kurz, 1-2 Minütchen. Inspiriert vom Alles-Gesagt-Podcast, falls ihr ihn kennt. Grüße gehen raus. Und danach verabschieden wir uns noch. Und das wäre es dann an der Stelle. Natürlich alles ums Thema Rad. Also, ich lese euch jetzt eine kleine Liste an Entweder-Oder-Begriffen vor. Also zum Beispiel, Lüneburg oder Hamburg. Und dann sagt ihr?
Hamburg.
Ich würde Lüneburg sagen.
Optimal, so kann es laufen. Mhm. Und es wird auch gar nicht drum erklärt oder erzählt oder sowas, sondern wir rattern einfach die Begriffe durch. Und es ist ein bisschen funny, wenn ihr dann
alles
unterschiedlich
klar
rauskommt oder gleich.
Wer von uns sagt denn immer zuerst?
Ihr wollt ihr haut gleichzeitig raus.
Ah, gleichzeitig.
Gleichzeitig.
Ah,
okay,
gleichzeitig,
okay.
Gleichzeitig, genau. Weil dann passiert eben, was wir gerade, Hamburg, Lüneburg und dann. Okay, seid ihr bereit?
Ja.
Es geht ganz schnell. Pedelec oder E-Bike?
Pedelec.
Oh, Pedelec, ja.
Pedelec oder Fahrrad?
Fahrrad.
Holland oder Rennrad?
Rennrad.
Rennrad.
Bus oder Rad?
Rad.
Helm oder kein Helm?
Oh, Helm.
Bei Rot oder bei Grün?
Grün.
Grün.
Mit einem großen Fragezeichen.
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Das ist wahrscheinlich ein Zeichen für die Branche. Also es ist überhaupt keine Möglichkeit, gegen die Verkehrsregeln zu handeln. Werkstatt oder Handanlegen?
Handanlegen.
Handanlegen, eindeutig.
Ihr könntet auch dasselbe Hobby haben, wer weiß das schon. Gepäckträger oder Korb?
Korb.
Gepäckträger.
Mhm. Tandem oder Stützräder?
Tandem.
Stützräder.
Das ist jetzt ein tricky one. Ulrich oder Schumacher?
Ulrich.
Oh ja, da bin ich jetzt aber raus.
Ja, muss ich zugeben, selber auch. Ich habe nämlich, Jan Ulrich kennt irgendwie jede Person so gefühlt beim Fahrradfahren. Ich als Fahrradleier auch irgendwie, weiß ich nicht, Weltmeister, Tour de France, was auch immer.
Ja, aber leider auch ein Doper. Deshalb zögert dich in diesem Moment.
Richtig, und ich brauchte nur ein Gegenstück. Ich hatte so diese eine Person, die ich kannte. Und dann musste ich mir irgendwen, der auch Erfolg im Fahrradfahren hatte, rausgoogeln. Das wäre Jan Ulrich oder Stefan Schumacher. Stefan Schumacher kann ich auch nicht. Also,
aber es sind auch zwei Männer, ne?
Also. Richtig. Das stimmt. Das stimmt, das ist ja absolut katastrophal. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, Tour de France ist geschlechterfrei, oder? Können alle mitmachen oder ist das?
Also ich sehe da nur Männer, muss ich gestehen, bei der Tour de France, bei den
Stimmt, Radrennen. Da hast du vollkommen recht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Frauenweltmeisterschaft oder sowas zu im Fahrradfahren, weil ich dachte, das
haben
ist
wir
ein
da.
Gleichberechtigter Sport.
Haben wir eigentlich nicht, aber bei Olympia, da gibt es natürlich alle Fahrraddisziplinen
Perfekt.
Auch für die Frauen.
Die letzte Frage ist nämlich auch, ob ihr es mir glaubt oder nicht, es steht hier, Tour de France oder Olympische Spiele?
Olympische Spiele.
Dann nehme ich auch die Olympischen Spiele.
Tour de France ist zu durchgedopt, obwohl, kann man auch von beiden sagen, ne?
Ja, wahrscheinlich schon, aber die Kontrollen sind bei den Olympischen Spielen, glaube ich, ein bisschen besser.
Alles klar, darum geht es in der nächsten Folge, das wird so ein Podcast mit euch fein. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart und für den erfrischenden Einblick. Es ist ja auch dann immer eine andere Sicht auf meine Heimatstadt, die ich dann hier bekomme und hoffentlich auch Zuhörer und Zuhörerinnen über Lüneburg hinaus. Vielen, vielen Dank, Sarah und Peter.
Ja, vielen
Dank für die
auch.
Einladung.
Hat viel Spaß gemacht.